In Zahlen gemessen war das fast ein zweites westliches Stalingrad. Über 250.000 Mann, darunter mehr als 130.000 Deutsche, gingen bei Tunis und Bizerta in Gefangenschaft. So wie es den Generalen nicht gelungen war, die Soldaten nach Moskau hineinzuführen, hatte die deutsche Armee auch nicht den Nil erreicht.
Über die Stimmung in der Gefangenschaft berichtet Rudolf Hubalek. Er geriet im Juli 1942 als Gefreiter in alliierte Gefangenschaft und kam nach Kanada.
Ja, nach den schweren Tagen in Afrika und einer fünfwöchigen Schiffsreise kamen wir natürlich zerrissen und zerlumpft in Kanada an. Im Lager war vollste militärische Disziplin. Ja, auch die Kanadier kümmerten sich äußerst wenig über die Vorgänge im Lager. Andererseits verstanden sie es aber auch hier gegenüber einem Verstorbenen oder den verstorbenen Kameraden, die im Lager verstorben sind, die letzten Ehren zu erweisen. Ich habe noch Bilder aus Kanada mitgebracht von einem Begräbnis, wo am offenen Grab der Sarg mit der Reichskriegsflagge bedeckt wurde. Neben dem Grab stehen drei Vertreter von Heer, Luftwaffe und Marine. Der katholische Lagerpfarrer hat die Einsegnung und die letzten Gebete gesprochen. Unser Lagerkommandant und auch die drei Vertreter mit deutschem Gruße wurde dann der Sarg gesenkt und ein kanadischer Zug schoss die Ehrensalve dazu.
Erwartungsvoll blickten die deutschen Militärs nach Russland, wo die Wehrmacht noch einmal den Versuch unternehmen sollte, den Gegner an einer entscheidenden Stelle zu schlagen.
Im Mittelabschnitt der Ostfront hatten Hitler und seine Feindaufklärer eine schwache Stelle ausfindig gemacht, die zum deutschen Zupacken einlud. Die Generale verließen sich auf den Sommer, der nach den bisherigen Erfahrungen in Russland immer den Deutschen gehörte, während die Russen im Winter erfolgreich waren. Im Raum Kursk gab es einen weit nach Westen vorspringenden sowjetischen Frontbogen. Hitler wollte mit einem Zangenunternehmen von Nord und Süd die dort stehenden sowjetischen Armeen vernichten. Doch Hitler zögerte mit dem Angriff, was den Russen Gelegenheit gab, immer weitere Truppenverbände in diesen Raum zu verlegen und die Verteidigungsstellungen auszubauen. Am 5. Juli traten die deutschen Armeen zum Angriff an. Mit 2000 Panzern, darunter den für diese Schlacht als taktische Überraschung aufgesparten gigantischen neuen Panthern und Tiger.
Das Unternehmen Zitadelle, die größte Panzerschlacht des Zweiten Weltkriegs, hatte begonnen. Besser gesagt, die größte Land- und Luftschlacht, denn auch der Einsatz der Luftverbände beider Seiten übertraf alles bisher Dagewesene. Die Nebelwerfer der Deutschen und die russische Stalinorgel waren auf beiden Seiten gefürchtet. Die Opfer waren groß. Der russische Marschall Schukow wird später seiner politischen Führung vorwerfen: Ihr habt unsere Soldaten nicht in Schlachten geschickt, sondern zum Schlachten. Was die Deutschen betraf, das Opfer von Stalingrad war erst der Anfang.
August 1943 schrieb der oberbayerische Bauernsohn Johann Siegel an seine Eltern und Geschwister, von denen im Laufe des Krieges 4 Brüder fielen. Tage haben wir jetzt gehabt, dass ihr euch keine Vorstellung machen könnt. Die russischen Flieger deckten uns mit ihren Bordwaffen und Bordkanonen in den Schützenlöchern ein. Tage des Grauens waren es, die wir erlebt haben. Wir kämpften an vorderster Spitze der Front. Mit Bajonett mussten wir stechen und gesurrt und gepfiffen hat's über meinem Stahlhelm. Und das MG-Feuer, jetzt trifft's mich, habe ich immer gedacht. Einen Monat später fiel Johann Siegel.
Franz Bühler war Oberleutnant und Kompaniechef an der Ostfront.
Ich fingerte mühsam meine Pistole aus dem Halfter mit dem Vorsatz, mit dem ersten Schuss einen Russen und mit dem zweiten Schuss mich selbst zu erschießen. Doch die Russen, Panzer und Infanterie zogen unbeachtet an mir vorbei, sie sahen mich nicht. Ich hielt nun Abschied von meiner Frau und meinem Sohn, der vor 4 Wochen geboren war. Ich gab ihnen alles Gute mit. Aus dieser Lage glaubte ich nicht, wieder herauszukommen.
Diese Schlacht verloren die Deutschen. Es war das erste Mal, dass die Russen sich einer deutschen Großoffensive direkt stellten und siegten. Die deutsche Wehrmacht hatte damit endgültig die Initiative im Russlandkrieg verloren.
Karl Solleder war in der Panzerschlacht bei Kursk als Feldwebel bei der 10. Infanteriedivision.
Und wir trafen dort auf Russen, die uns infanteristisch zahlmäßig weit überlegen waren. Zahlreiche Panzer hatten auch die Panzerüberlegenheit, war dort bei Russen, und Schlachtflieger. Dazu hatten sie eine riesige Artillerie- und Salvengeschütze, waren zudem tief eingegraben, sodass sich bei uns derart hohe Verluste einstellten, dass die Kompanien direkt, ich möchte sagen, dezimiert wurden. Und es ging auch von dort aus nicht mehr vorwärts. Wir sind da einfach liegen geblieben und mussten dann später auch bevor die Front zurücknehmen.
Ein Kamerad, der dabei war, als Johann Siegel tödlich getroffen wurde, berichtete den Eltern. Mein bester Freund Hans lag schwer verwundet am Boden. Seine Verletzungen waren linkes Bein ab, rechtes Bein ab und das Traurigste von allem, blind. Hans hat immer geschrien, aber er hat noch gelebt. Ich habe zum Hans noch gesagt, Gruß an die Mutter. Er hat mir keine Antwort gegeben. Das waren meine letzten Worte zu meinem besten Freund Hans.
Dem Sieg von Kursk ordnete Stalin zum ersten Mal an, dass in Moskau Siegessalut geschossen wurde.
Zur selben Zeit Sizilien, neues Ziel der westlichen Alliierten in ihrem politischen Krieg im Mittelmeer. Trotz der hartnäckigen Opposition der amerikanischen Generale und trotz Stalins Forderung, endlich in Frankreich zu landen und eine zweite Front aufzumachen, befahlen Churchill und Roosevelt eine Landung auf der italienischen Insel. 10. Juli 1943. Eine Eine gewaltige Flotte der britischen und amerikanischen Kriegsmarine näherte sich der Südostküste Siziliens und führte eine brillante Landeoperation aus, die später als Vorbild für die alliierte Frankreich-Invasion von 1944 diente. In 3 Tagen gingen 478.000 Mann an Land. Mehr als bei der berühmten Invasion in der Normandie.
Operation erforderte gewaltige Vorbereitungen, bei der 2 verschiedene Nationen eng zusammenarbeiten mussten. Der Start der Sizilien-Invasion war technisch perfekt. Nicht einmal am Teeausschank für die gelandeten englischen Truppen fehlte es. Doch die Truppenführung hatte kein Konzept. Sie rückte nur lässig voran und gab 2 hastig zusammengekratzten deutschen Divisionen und den lustlos kämpfenden italienischen Soldaten die Chance, den alliierten Vormarsch immer wieder aufzuhalten. Fronten waren so unübersichtlich, dass man sie für die eigenen Schlachtflieger markieren musste. Die Amerikaner waren in diesem Krieg zum ersten Mal in Europa. Und zusammen mit ihren britischen Verbündeten versuchten sie, den Stoß in den weichen Unterleib der Achse, den Churchill als Strategie bevorzugte.
Auf Sizilien wurde von der Bevölkerung begeistert begrüßt.
Die wichtigste Folge aber war nicht militärisch, sondern politisch. Der Verlust Siziliens gab in Rom das Signal zum Sturz Mussolinis. Der langjährige Diktator wurde am 25. Juli abgesetzt, verhaftet und interniert. Der königstreue Marschall Badoglio trat an seine Stelle und nahm sofort Geheimverhandlungen mit den Alliierten über einen Waffenstillstand auf. Tag in Deutschland im Kriegsjahr 1943. Klassische Musik für müde Rüstungsarbeiter. Kultur für den totalen Krieg. Goebbels inszenierte.
Zum ersten Einsatz. Jede dieser Nachrichtenhelferinnen löst einen Soldaten ab, der nun für die kämpfende Front frei wird. Ich weiß, dass ihr hier einem schweren Terror ausgesetzt seid. Die Leiden, die euch durch den feindlichen Luftkrieg aufgezwungen werden, sind quälend und peinigend. Ich weiß darüber hinaus aber, dass, wenn wir unter diesem Terror versagten, der Feind uns einen Frieden auferlegen würde, den gegenüber selbst die schwersten Lasten dieses Krieges noch als eine wahre Wohltat empfunden werden müssten. Wenn man sein eigenes Volk aus tiefster Seele lieben will, dann muss man seine Feinde auch aus tiefster Seele hassen können. Teil der Hitlerjugend ist als Luftwaffenhelfer eingerückt und macht bereits seit einigen Monaten Dienst. Eine neue Gruppe wird angekleidet. Jeder der Jungen ist über 15 Jahre alt. Zur Disziplin und Haltung sind sie bereits in der Hitlerjugend erzogen. Auch der Kleinste trägt mit Stolz seinen Stahlhelm. Nach der Grundausbildung werden die Luftwaffenhelfer den einzelnen Batterien und Geschützen zugeteilt. Im Ernstfall muss alles wie am Schnürchen klappen.
Für den deutschen Oberbefehlshaber in Italien, Kesselring, war die Situation bedenklich. Militärisch war den Alliierten das Land geöffnet.
An der Südgrenze des Reiches, deutsche Streitkräfte auf dem Marsch nach Italien.
In dieser kritischen Phase mobilisierte Hitler den Feldmarschall Rommel mit seiner Heeresgruppe. Deutsche Bodentruppen rückten zum ersten Mal in größerer Zahl in Italien ein.
Während Südtiroler die deutschen Soldaten begeistert begrüßten, feierten Süditaliener den Sturz des Faschismus.
Politisch war Hitler durch die drohende Kapitulation der Italiener ein Teil der Plattform für seine imperialistische Politik abgebrochen.
Die deutsche Wehrmacht kämpft im Süden des Kontinents nunmehr frei von allen Hemmungen weiter für die Freiheit Europas.
Anfang September schloss Italien mit den Alliierten einen Waffenstillstand ab. Die italienische Armee wurde von deutschen Truppen entwaffnet. Rom schlagartig besetzt.
Zugleich landeten britische Truppen in Süditalien, gefolgt von amerikanischen Verbänden, die im Golf von Salerno landeten. Bereits erwartet von deutschen Fallschirmjägern. Das Land des Bündnispartners wurde ausschließlich mit deutschen Truppen besetzt und gegen die Alliierten verteidigt. Am 12. September hatten deutsche Fallschirmjäger den verschwundenen Mussolini an seinem Internierungsort auf dem Gran Sasso nördlich von Rom aufgespürt. Unter der Führung des SS-Führers Scorzini wurde er befreit. Ein glänzender Propagandakuh. Politisch nur noch von geringer Bedeutung. Der ehemalige Duce war ein gebrochener Mann.
Seine Gegenregierung, die ein Salo am Gardasee mit deutscher Hilfe und unter deutscher Aufsicht etablierte, wurde nie mehr eine politisch wirksame Macht.
Nach seiner Befreiung stattete der Duce dem Führer sofort einen mehrtägigen Besuch ab. Duce begrüßt seinen Sohn Vittorio.
Zeichen des Krieges zeigten sich auch in der Heimat. Verdiente Soldaten und ideologischer Nachwuchs wurden in Sonderseminaren moralisch aufgerüstet. Ein letzter Versuch, noch einmal nationalsozialistische Elite zu schulen, als Ausgleich für die an der Front gefallene junge Generation.
Zeitungen, Theater, Kabarets, Restaurants wurden allmählich immer weniger. Aber der Film war als Propagandainstrument immer noch unentbehrlich. Und das Filmballett der UFA probte wie eh und je für fröhliche Musikfilme. Soldaten auf Heimaturlaub. Frau ES schrieb im Sommer 43, Mittwoch. Nun sind wir wieder allein. Albert ist gestern Nacht wieder abgefahren. Aber ich kann dir sagen, so schwer wie noch nie. An den Kindern ihren Betten hat er gesessen und arg geweint. Es ist halt eine schwere Zeit und keins weiß, wie es noch weitergehen soll.
In Russland ging es nach der verlorenen Entscheidungsschlacht bei Kursk nunmehr auf der ganzen Front zurück. Auf dem Rückzug verwandelten die deutschen Armeen auf Befehl Hitlers die ehemals besetzten Gebiete in verbrannte Erde. Alle erreichbaren Vorräte wurden verladen und weggeschafft. Die russische Landbevölkerung wurde aufgefordert, sich dem deutschen Rückzug anzuschließen. Die Zerstörung machte ungewollt etwas klar, dass die Deutschen jetzt nicht mehr erwarteten, jemals als Eroberer in diese zerstörten Gebiete zurückzukehren. Zugleich schürte die verbrannte Erde bei den Russen einen Hass, der schon bald furchtbar auf den deutschen Osten zurückschlagen sollte.
Nach weitgehenden Durchbruchserfolgen der sowjetischen Armeen im Süden und im Mittelabschnitt der Ostfront bezogen die deutschen Truppen neue Auffangstellungen, die von den Sowjets sofort wieder angegriffen wurden. Doch zunächst hielt die deutsche Front wieder.
geheimer Bericht des Sicherheitsdienstes der SS zur innenpolitischen Lage, August 1943. Nach den vorliegenden Meldungen aus allen Reichsteilen fühlt sich die Bevölkerung zurzeit einer starken Belastung ihrer seelischen Widerstandskraft ausgesetzt. Die breite Masse des Volkes sei, so heben die Meldungen hervor, nicht davon überzeugt, dass alle Voraussetzungen des Sieges in unserer Hand sind. Mehrfach wurde auch folgender Witz gemeldet. Wer der Partei 5 neue Mitglieder zuführt, darf selbst austreten. Wer 10 neue Mitglieder wirbt, bekommt sogar eine Bescheinigung, dass er nie in der Partei gewesen ist. Der Sohn von Frau Friederike Bertrand wurde im Russlandfeldzug als vermisst gemeldet.
Ich habe den Gedanken verdrängt, dass mein Sohn tot ist. Und wenn er gefallen wäre, dann wäre er für Deutschland gefallen. Mehr kann ich nicht sagen.
Was seit dem ersten Treffen der Hitler-Kriegsgegner in Teheran klar wurde, der Krieg verlagerte sich allmählich nach Westen. In Italien wurde der Kampf um Monte Cassino die erste monatelange Abwehrschlacht. An der engsten Stelle des italienischen Stiefels hatten die Deutschen eine starke neue Stellung aufgebaut.
Die Deutschen hatten alles getan, um die Schätze des Klosters vor Zerstörung zu bewahren. Die gesamte Bibliothek und fast alle beweglichen Bilder wurden vor Beginn der Kämpfe auf Lastwagen verladen, im Vatikan in Sicherheit gebracht.
Zu Beginn der Schlacht war das Kloster selbst aus den deutschen Stellungen ausgespart. Es wurde trotzdem von den Alliierten, die dort fälschlich eine deutsche Feuerleitstelle vermuteten, durch einen massiven Bombenangriff zur Ruine gemacht.
Februar 1944 begann die sogenannte Zweite Schlacht von Monte Cassino. Der Gefreite Herbert Agricola hatte den Auftrag, eine Bilddokumentation des Klosters Monte Cassino herzustellen.
Wie ich dann oben im Kloster ankam, ich war natürlich vollkommen erschöpft, denn die liefen ja wie die Irren, habe ich mich gleich beim Kommandeur dieses Klosters Monte Cassino gemeldet. Er hat mich also zunächst überhaupt gar nicht beachtet. Und dann sprach er davon, dass jeder, der sich von dem Wasserbrunnen eigenhändig versorgte, sofort standrechtlich erschossen werden würde. Ich bin dann am nächsten Tag gleich in die verschiedenen Gebiete des Klosterkomplexes, der ja vollkommen zerschossen war, herumgeturnt. Ich habe etwa dort 30, 35 Bilder gemacht, Zeichnungen, und habe eigentlich immer noch nicht gewusst, wo diese berühmte Basilika des Klosters Monte Cassino steht. Ich habe also lange gesucht, bis ich diese Klosterkirche, die ja sehr berühmt war, als Platz fand. Und oben standen noch zwei Säulen in dem italienischen Himmel. Nach etwa 10 Minuten kam plötzlich Granatwerferbeschuss und ich konnte nichts anderes als irgendeinen Deckungsblock suchen und fand einen schwarzen Spalt, in den schlüpfte ich hinein und dann bin ich auch schon mal 2 Meter nach unten gefallen durch ein Geröll und ich sah zuerst nichts. Der Staub hat mich in den Augen gebrannt. Und nach einiger Zeit hatte ich das Gefühl, die eine Wand hinter mir war locker und plötzlich sah ich, dass über mir ein Teil eines Bildes sich über mich beugte. Und ich dachte zuerst, ob ich das Bild nicht doch herausnehmen könnte. Aber dann überlegte ich mir, ob es nicht dann heißt, diese Deutschen, diese Kunsträuber. Und ich habe dann einfach als Künstler gehandelt und habe das Bild herausgeschnitten und habe es zusammengerollt. Das Bild Maria Himmelfahrt wurde gemalt von dem berühmten Barockmaler De Mattei und stammt aus dem 17. Jahrhundert. Dieses Bild ist heute wieder an seinem alten Platz in der Klosterkirche von Monte Cassino.
Im März setzten die Alliierten zu ihrem dritten Angriff auf das Kloster an.
Eine Kompanie indischer Gurkhas drang bis unmittelbar unterhalb des Klosters vor, wurde aber dann von den deutschen Fallschirmjägern abgeschlagen. Die Alliierten brachen auch diese Offensive ab.
Rudolf Dont war Oberjäger bei der berühmten 1. Fallschirmjägerdivision.
Wir waren ab Anfang April mitten in der Stadt eingesetzt und an dem Tage, als ich zum Feldwebel befördert wurde, musste mein Zug einen Stoßdruck machen und es wurde uns zugesichert, für jeden gefangenen Offizier bekämen wir 10 Tage Urlaub und für jeden Soldaten 8 Tage Urlaub. Na, wir sind also in die englische Stellung eingebrochen, haben 2 Bunker vernichtet und aus dem 3. Bunker, und das war, wie sich später herausstellte, der Kompanie Gefechtsstand, da haben wir dann 2 Offiziere und waren es 9 oder 10 Mann herausgeholt und das gab ja eine ganze Menge Urlaub.
Wolfgang Brocke nahm als Arzt einer Infanteriedivision an der Schlacht um Monte Cassino teil.
Es musste nämlich das Gefechtsfeld geräumt werden von Verwundeten, auch von Toten und auch von Habseligkeiten der Opfer. Dann traf man sich unter Aufsicht eines Offiziers mit einem gegnerischen Offizier. Die Räumungskommandos traten dazu und anlässlich eines solchen Waffenstillstandes bekam ich den Auftrag, einen von uns mit Waffen aufgegriffenen Armeegeistlichen der Amerikaner mit 2 Messdienern gegen einen von der Gegenseite gefangen genommenen Hauptmann auszutauschen. Ich sollte das anbieten. Darauf antwortete der amerikanische Offizier, in schönstem Amerikanisch natürlich, ein deutscher Hauptmann ist uns lieber. Das Geschäft können wir nicht machen. Nach einigem Handeln sind wir dann übereingekommen, er bekommt den Geistlichen zurück, die beiden Messdiener und außerdem noch 7 Gefangene, die wir noch gar nicht gemacht hatten. Auf Kredit wurde uns dann der Hauptmann ausgeliefert und 8 Tage später haben wir unsere Kreditverpflichtung erfüllt, noch gar nicht gefangen genommen gewesene Soldaten an die amerikanische Seite zurückgegeben.
Britische, amerikanische und polnische Truppen begannen in der Nacht zum 11. Mai ihre letzte entscheidende Offensive.
Oberjäger Hermann Völk nahm an der Schlacht am Monte Cassino teil.
Es war so, dass wir durch die Überraschungsmomente, die wir eben ausgelöst haben beim Gegner, wie Teufel angesehen worden sind. Und die Bezeichnung hat uns ja Churchill gegeben. Die haben uns nicht selber gegeben.
Da
Dank eines Durchbruchs der Alliierten gelang es ihnen, die Lage der Verteidiger aussichtslos zu machen. Am 17. Mai 1944 zogen sich die deutschen Fallschirmjäger zurück. Stalingrad, Tunis und Monte Cassino. Drei Meilensteine auf dem Weg zur Niederlage.
Wir waren sehr überzeugt davon, dass wir einen Auftrag zu erfüllen haben, der das Leben anderer schützen sollte.
Der alliierte Vormarsch konnte weitergehen, bis zur nächsten deutschen Verteidigungsstellung. Der Krieg erreichte die Heimat und wie eine Feuerlunte die ganze Welt.
Hitlers Krieg hatte jetzt alle Kontinente erreicht. Einen Wendepunkt der deutschen Kriegsführung, Wechsel im Oberkommando der Kriegsmarine im Schatten der Katastrophe von Stalingrad. Im Januar 1943 ernannte Hitler den bisherigen Führer der U-Boote, Admiral Karl Dönitz, zum Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine.
Dönitz erklärte kurz und bündig: Die Seekriegführung ist der U-Boot-Krieg.
Mit dem Machtantritt von Dönitz konzentrierte sich die Marine auf den Bau von U-Booten. Churchill erklärte später, die Deutschen wären weise gewesen, alles auf diese Karte zu setzen.
Jetzt, 1943, tun es die Deutschen. Zu spät. Deutsches U-Boot auf Feindfahrt im Atlantik. Ein britischer U-Boot-Jäger greift an. Herbert Olsen war Funkobergefreiter auf einem U-Boot im Atlantik.
Wenn Sie in dem Überwasser sind und dann plötzlich von einem Zerstörer angegriffen werden, dann tauchen müssen und kommen nicht mehr rechtzeitig auf große Tiefe, dann hören Sie den Zerstörer erheblich. Wenn Sie also auf 30, 40 Meter sind, dann hören Sie ihn auf 200 Meter schon heranrasen, dann hören Sie die Maschinen. Sie hören auch das Einklatschen der Wasserbomben und die Detonation natürlich, die hören Sie auch auf 150 Meter und auch sonst noch. Dann versucht man, wenn man ihm entwischen will, während der Wasserbombenwürfe aus dem Suchkreis herauszukommen, denn nur dann, wenn die Wasserbomben detonieren, ist der Zerstörer auch etwas machtlos, horchen kann er dann nicht mehr. Dann haben wir also die Tiefenruder in Bewegung gesetzt und mit etwas schnellerer Fahrt versucht, dem Suchkreis zu entwischen. Das kommt natürlich darauf an, wie clever die Kommandanten sind, wie der Zerstörerkommandant ist und wie der U-Boot-Kommandant ist. Es ist so ein kleiner Privatkrieg dann.
Die Bewegungen wurden weiträumig. Von Woche zu Woche forcierte Dönitz den U-Boot-Angriff auf den britisch-amerikanischen Nachschub. Von Amerika aus waren gewaltige Schiffskonvois, Geleitzüge nach England und später nach Russland unterwegs, um die Insel Großbritannien und den neuen Verbündeten, die Sowjetunion, nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit dringend benötigtem Kriegsmaterial zu versorgen. Dönitz' strategische Idee war, mit U-Boot-Rudeln über den Atlantik verteilt, die wichtige Versorgungslinie empfindlich zu treffen.
Die deutschen Boote schienen die Oberhand in der seit Monaten tobenden Atlantikschlacht zu gewinnen.
Der inzwischen zum Großadmiral beförderte Dönitz warf jetzt mehr als 100 Boote in diese Atlantikschlacht. Im Vorjahr waren es nur 21 gewesen. Und im Laufe des Jahres 1943 stiegen die Verluste der Briten und Amerikaner bis zu 20%. Eine fast unerträgliche Verlustrate für ihre Geleitzüge. Dönitz forcierte den Bau neuer U-Boote und stellte damit die bisherige deutsche Flottenbaupolitik vollkommen auf den Kopf. Sein Vorgänger Erich Raeder, ein traditionell denkender Admiral, hat auf große Kampfschiffe gesetzt. Er war darin unterstützt worden von Hitler, der in Schlachtschiffen wie der Bismarck Instrumente seiner künftigen Weltmachtpolitik sah. In Wirklichkeit war die Zeit der Schlachtschiffe, Panzerschiffe und schweren Kreuzer vorbei. Die Verletzbarkeit der großen Überwasserschiffe zeigte sich schon früh 1941 bei der dramatischen Ausfahrt des Schlachtschiffes Bismarck.
Wilhelm Schmidt war Stabsobermaschinist auf der Bismarck und ist einer ihrer wenigen Überlebenden.
Unser Schiff war eins der modernsten Schiffe, die zurzeit gebaut worden sind. Parallel dazu hatte der Engländer auch nach dem Flottenabkommen, Londoner nach Flottenabkommen, die 35.000 Tonnen Schlachtschiffe Prince of Wales und King George der V. gebaut. Unseres war einsatzfähig, der Engländer war mit seinen Schiffen noch in der Erprobung, und so dass wir zu dieser Zeit das modernste Schiff, was überhaupt in der Welt war, hatten.
Freizeit an Bord.
Am 24. Mai 1941 hatte die Bismarck den britischen Schlachtkreuzer Hood versenkt. Der Jubel an Bord war groß, auch wenn das Schiff selbst Treffer erhalten hatte.
Am 25. waren wir praktisch mutterseelenallein auf der See. Es war inzwischen auch bekannt, dass der Engländer sämtliche Einheiten jetzt aus den Heimatgewässern, von den Geleitzügen, von Gibraltar abzieht, um uns zu jagen. An denselben Tagen hatte der Admiral Geburtstag und hat uns klipp und klar gesagt, so sieht die Sache aus. Es muss mit dem Äußersten gerechnet werden.
Zwei Tage später, am 26. Mai, spürt ein Flugzeug die Bismarck auf, zerstörte durch Torpedotreffer die Ruderanlage und hetzte die britische Flotte auf das verwundete Schiff. Hier war das Dilemma der großen Pötte, wie man diese großen Schiffe nannte, sichtbar geworden.
Nachdem wir nun bis zur letzten Granate geschossen haben, und das merkt man ja und hört man ja auch, und sich nichts mehr im Schiff rührte, kam zu mir in meiner Abteilung durch Läufer, denn es waren ja die Telefone, Lecktelegrafen ja alle ausgefallen, da war ja nichts mehr heil, mit der Meldung, Schiff versenken. Wir haben uns dann gegenseitig verabschiedet. Ohne den grässlichen Anblick der Toten und Verwundeten, die zum Teil mit abgeschlagenen Oberkörper, abgeschlagenen Beinen und so weiter da furchtbare Verletzungen durch Granateinwirkungen erlitten haben, da noch einen Abschied zu geben. Und wir haben dann unsere Schwimmwesten angelegt. Der Junak sagte zu mir, ja, Schmidt, Sie haben ja auf der Karlsruhe mal sowas Ähnliches miterlebt. Nur wollen wir mal sehen, wie wir hier aus diesem Schlamassel herauskommen. Jetzt musst du vom Schiff, nachdem es sich immer mehr nach Backbord und mit dem Hinterschiff tiefer ins Wasser lag, denke, jetzt musst du weg. Und dann bin ich dann in dieser schweren See am hinteren Flaggenstock ins Wasser rein. Und dann sah ich von Weitem zwei Mastspitzen. Es war dann der schwere englische Kreuzer Dorsetshire.
Am 27. Mai um 10.40 Uhr versank die Bismarck im Atlantik.
Obermaschinist Arnold Hornig lag mit seinem Zerstörer im Atlantikhafen Brest.
Wir sollten abends gegen 23 Uhr wieder auslaufen. Inzwischen kam Fliegeralarm und der Hafen wurde vernebelt. Wir bekamen aber mit, dass auch die Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau und der schwere Kreuzer Prinz Eugen sich seeklar machten und auch auf Rede gingen. Wir vermuteten, dass es eine größere Operation werden sollte. Was für eine, das wussten wir nicht, denn es wurde streng geheim gehalten. Dann lief...